des letzten Buches unserer geliebten Bibel, des Wortes Gottes, dürfen wir die Dinge etwas grafisch geordnet beachten. Und zwar fällt ja beim Lesen dieses Offenbarungsbuches, prophetischen Inhaltes, aus, dass die gewaltigen Ereignisse in wunderbaren Ordnungen verkündet werden. In wunderbaren Ordnungen, dazu ist sowas zu bemerken, die sieht man natürlich erst, wenn man durch die Gnade Gottes allem glauben darf und kann, was da geschrieben steht, es wirklich als reale, wahre, lautere Goldmünze nehmen darf. Nicht nur dieses Buch beachten, sondern, was gerade bei diesem Buch überaus nötig, unumgänglich ist, nämlich die ganze übrige Schrift von 1. Mose 1 bis hierher, bis zu diesem Buch zu beachten. Die großen Ordnungen, die wir vorerst beachten wollen, bestehen in den vier verschiedenen Siedlergruppen, die durch das ganze Buch gehen. Vorerst haben wir den Anfang, und zwar gleich im ersten Kapitel, sieben goldene Leuchter, über denen je ein Stern leuchtet. Die sieben goldenen Leuchter stehen sieben Gemeinden Jesu Christi dar. Wir haben zuerst sieben goldene Leuchter. Hier sind nur sieben Sterne als sieben Gestirn fixiert. Warum? Weil das ziemlich genau die geografische Lage jener sieben Gemeinden ist, die in den Tagen der Apostel, des Apostels Johannes, also im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, waren sie da, und zwar geografisch lassen wir das einmal alles weg. Blicken wir das an, dann haben wir hier dargestellt, schematisch, aber in dieser geometrischen Ordnung, die Insel Patmos, aus der Johannes, der greise Apostel Jesu Christi, gefangen von Gott die Offenbarung empfangen hat. Und dann fällt auf, dass die rein geografische Anordnung dieser sieben Gemeinden, die vom Geiste Gottes als sieben goldene Leuchter geschaut werden, also als geheiligte Lichtträger in dieser Welt. Jeder der sieben Gemeinden ist gleichsam ein, oder jede der sieben Gemeinden ist vor Gott ein goldener Leuchter mit eigenen sieben Lichtern. Sieben mal sieben Lichter gibt ja bekanntlich 49. Und der Herr Jesus wandelt inmitten dieser sieben goldenen Leuchter und bildet damit mit oder inmitten dieser 49 Lichter das 50. Licht, nämlich das Licht des großen heiligen Jubeljahres, der Vollendung. Fast alles, was wir in 7x7er Ordnungen vorliegt, in sich zur Vollendung zusammen. Geografisch ist beachtlich, dass wenn hier Ephesus die erste Gemeinde ist, in den 7 6 Netzen, dann die Laodicea-Gemeinde, die letzte, dieses Dreieck, diesen Schenkel bilden, mit einer Mittelachse, Patmos Ephesus, Und dann fällt auf, dass bei der Verlängerung dieses Schenkels, dabei die alten Schenkel, dieses Dreieck, geografisch gesehen, sogar aus dem Globus verlängert, das heutige ganze Asien, die Grenzlinie zwischen Europa und Asien, von hier aus nach Norden verläuft. Und wenn wir die Linie verlängern, dann haben wir diesen Blick, Vietnam und so weiter hinaus, genau die Linie, den Beweis darstellen und bringen, dass der Geist Gottes im Wort Gottes sich offenbaren, schon vor 2000 Jahren wusste, was zur Zeit des Endes Asien heißen wird. Ich hier schon, darf ich einmal sagen, wie von einem Kilometer, wie von einem Landesvermesser, rein geografischer Art, den Kleinen abgesteckt. Da sind die Asien, Europa, dann das Mittelmeer und der Süden. Diese sieben Gemeinden, die waren da. Also wir wollen zuerst den großen Überblick beachten. Zuerst sieben goldene Leuchter. Über jedem strahlt dann ein Stern. Das ist wie eine Einheit. Ein Engel. Dann haben wir zweitens sieben Siegel. Die sind hier grafisch versucht, dargestellt zu werden. Drittens haben wir sieben Posaunen und viertens sieben Zornschalen. Nun ist es nicht einfach so, dass wir die sieben, wir müssen der Zeit nach diese Zeichnung hier nach vorn setzen. Nur um das zu sparen, ist das so zusammengetan. Zeitlich nun waren diese sieben Gemeinden am Anfang unseres Zeitalters da. Nun steht aber geschrieben, mehrfach das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was geschah, ist das, was geschehen wird. Und die Frage, wann wird das wieder geschehen, was schon einmal geschah, heißt die Antwort, alles, was Israel angenommen davon beginnen nach der Krieg die Menschheitsgeschichte, der Fall Adam. Dann haben wir da gesehen, in früheren Darstellungen, 2000 Jahre Menschheitsgeschichte ohne ein Volk Israel, der Fall Adam. Ist Abraham. Von Abraham beginnt die Geschichte Israels in Mitte der Nation, wieder 2000 Jahre. Dann erscheint Christus. Israel 2000 Jahre inmitten der Nation. Dann kamen die 2000 Jahre bis heute und das heute ist bei dieser Darstellung ungefähr hier, halt am Anfang dieses Zeichens. So das ist da. Und jetzt fasst der Herr Jesus mit einem Wort gefaltet, alles bisher Geschehene in einem Wort zusammen und sagt, dass Herr Salomo grundsätzlich einfach sagt, das war wahr, aber nie. Und was geschah, nicht das lassen wir fort, das war wahr, ist schattig. Eine Stadt war einmal, nicht? Und war einmal in Babel. Und in Babel geschah etwas, nicht? Da wurde ein Turm gebaut, nicht? Was getan wird, ist das, was geschieht. Und das, was existiert, ist das, was ist, oder was war. Beides ist der Fall. Salomo sagt, das, was war so groß, ist das, was sein wird, und das, was getan, ist das, was gewesen wird. Und nun fasst der Herr Jesus diese Feststellungsgruppe zusammen und sagt, das sind Tage der Hase, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben ist. Also ist bis heute wie viel voll erfüllt worden, was geschrieben steht? Überhaupt noch nicht. Sogar vom Leben Jesu, weil er ja nur in Müdigkeit gekommen war und ja nur 3,5 Jahre wirken konnte, obwohl Sohn Gottes obwohl die Erlösung der Welt grundlegend vollbracht wurde, sind von ihm, was Jesus sowohl ihr Anziehen, sowohl zu tun als zu lehren. Sein ganzes Erdenleben war also nur was? Nur ein Anfang, eine Grundlegung für das, was Gott in den kommenden Zeitaltern durchführen und dann verändern wird. So habe ich als weiser Bauern gesagt, Paulus schreibt, den Rücken gerichtet. Und Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, durch die Himmel gefahren, sich zur Rechten der Majestät niedergesetzt, über allen Himmeln, das ist grundlegend geschehen, aber jetzt beginnt er auch das tun, was ist, auf dieser Grundlage aufzubauen. Und das Erste, was er aufbaut und vollendet, ist die Gemeinde Jesu Christi, zu der wir durch die Gnade Gottes gehören wird. Bereits gewahrt. Noch einmal, 2000 Jahre vom Fall Adam bis Abraham, Nation ohne ein Volk zu sein. Von Abraham 2000 Jahre bis auf Jesu Christi, ein Volk Israel, 2000 Jahre in Mitte der Nation, in der Welt. Und wieder von Jesus bis heute, 2000 Jahre, das Volk Israel unter alle Nationen zerstört.
Jetzt wollen wir wieder zurückkommen. Es gab da bei Abraham ein erstes Mal, 21. Jahrhundert, nach 2000 Jahren,
großer Übergang von einer Heidenwelt zu einer Auswahl Gottes, zum Volk Israel, Wendepunkt, 20. Jahrhundert zum ersten Mal. Das zweite 20. Jahrhundert brachte die Geburt Jesu. Und das dritte 20. Jahrhundert, in dem wir leben, bringt den Herrn wieder in großer Macht und Heiligkeit. Vorerst für uns. Und stehen wir vor der Enderfüllung all dessen, was geschrieben steht, zu uns, zweitens, oder zuvor angekündigt ist an der Rücke, das Verfahren dessen, und von allem, was wir einmal waren, und was einmal getan, wird alles sich jetzt zum ersten Mal und zum letzten Mal global voll erfüllen. Jetzt halte mich, aber halte ich mich. Und zwar noch, bin fast versucht zu sagen, wenn möglich, noch möglicher, als wir alle gedacht haben. Bis jetzt hat man über die betreffenden Bibelstellen gedacht, ne? Dass Menschen bis zu den Sternen emporsteigen werden, unter der Führung des Antichristen sogar heilige Engel der höchsten Körper von oben auf die Erde springen und von den Sternen Triumph Beweise auf die Erde bringen, sodass er, wenn er erfährt, er sei Gott, der Wahrhaftige und der Messias, dass ohne Zweifel wer nicht im Worte Gottes verfolgt und verankert und gegründet ist, nicht mehr mal auf solches hereinfallen kann, sondern als selbstverständliche Realität nur noch anerkennen kann. Denn die Welt glaubt ja, je länger, je mehr nur noch, was sie sieht. Obwohl geschrieben steht, der Glaube, beim Glauben handelt es sich um Dinge, die man nicht sieht. So, nun stehen wir hier. Die sieben Gemeinden waren am Anfang, also hier, wir sehen das unsichtbare, nicht? Bei Jesus Christus, das heißt die Apostel, die sieben Gemeinden, das was da war, ist das, was hier mitgeteilt wird. Nur damals war es im heutigen Kleinasien, im östlichen, südwestlichen Sektor. Das war Asien damals, die römische Provinz. Aber die Gemeinden hatten genau diese Form, diese Sieben. Und stellen im Kleinen die Orientierung dar, also wenn die Landkarte anschauen, ist schon so Europa von Asien getrennt und auch hier die Linie. Die eigene Art, das gibt es natürlich selber auf dem Globus. Diese Linie zu verändern und alles, was da südlich von dieser Linie, also Indien und jetzt Vietnam, Südvietnam und alles das, was jetzt alles da dahin geht. Und das kommt, das direkt bekommt in diese Linie. Asien, Russland und China sind der Hauptstadt. Und weiter. Die erste Etappe, wir lassen jetzt diese Gemeinden, die wir sehen, also in großen alten Asien, da sind wir schon da tun. Und diese vielen Gemeinden in Asien mit dem einen Wort noch in Erinnerung rufen und für die, die eben noch nie geachtet haben oder gehört haben, nur mit einem Satz bezeugt, in Asien heißt eine Zeit, vom Buche der Offenbarung ausgesehen, eine große Herablassung des Erhöhten Herrn, seine Besorgtheit in diese sieben Gemeinden, das ist die eine positive Seite, und die große andere negative Seite dieser sieben Gemeinden heißt, Paulus schreibt in seinem letzten Brief an Timotheus, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir, das heißt vom Evangelium der Gnade ohne Rache, abgewandt haben. Und deshalb wendet sich der Herr ihnen zu den, die sind Gesetzeseiferer, und deshalb wendet er sich an die erste Gemeinde, ich kenne deine Werke. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Nur wenn du, dann ich auch. Das ist die Sprache nach Verdienst. Nach Einstellung vom Geschöpf zum Schöpfer und je nachdem, wie das Geschöpf sich benimmt, ist das Geschöpf begnadet oder nicht. Und wir sind einfach aus lauter Gnade, allein durch unsere Vertrauensstellung zu Gott und zu Jesus, Gottes Gerechtigkeit geworden, ohne Werke. Sowohl ohne Gesetzeswerke als ohne jedes andere Werk. Und da wir solche Gnade empfangen haben, sind wir wirklich freie Gottes, freie Jesu Christi, die nicht mehr irgendwie gebunden sind an welche Vorschriften, sondern als freie können wir nun, wie Paul schreiben darf, ich habe mehr gearbeitet als die allen miteinander, damit ich selbst, die noch eifer waren für das Gesetz. Gott weiß seinem Volk, wurde während Jahrtausenden das Gesetz eingeübt in Fleisch und Blut und Leib und Seele und Geist. Und das kann ich über Nacht einfach als nicht erklärt werden. Und deshalb die Freundlichkeit, die Freude werden Ihnen gegenüber, aber das haben wir ja vorher beachtet und dürfen nun in dieser Ordnung der Dinge die großen Eingriffe Gottes schauen, jetzt vorerst noch kurz, wie er als der Gott aller Gnade und der Vater der Barmherzigkeit und der Gott, der die Liebe ist, mitten in all den Gerichtsereignissen Dinge offenbart, die eben in allem Glauben was wir sehen können. Wir haben gesehen, wir betrachten die ersten zweite Hüterbrücke, das sind diese Gemeinden, die sieben Hügel. Erstens sind, ist das Buch mit sieben Gerichtshügeln versiegelt, nur in der Hand Gottes zu finden. Nur. Und es erfüllt die Frage in den Himmel, wer ist würdig, dieses Buch zu lesen und zu öffnen? Niemand wird zuerst festgestellt. Nur einer. Und dieser eine war von Haus aus kein erwachsenes Wesen, sondern der einzige Zeuge und einzig geborene Sohn Gottes, der als einziger das unauflösliche Leben des Vaters inbezog. Der allein ist würdig. Und der hier allein würdig ist, erscheint erstens als Löwe aus dem Stamm Juda.
Warum?
Ist er etwa der brüllende Löwe, der zerreißt?
Wer ist das? Das ist der Gegner, das ist der Satan. Welcher Löwe ist denn er? Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der in einer übermenschlichen, nur göttlichen Art, in einer Majestät der Löwe, in einer Majestät der Kraft göttlicher Liebe überwunden hat. Und der Löwe aus dem Stamm Juda. War er nicht vor seinem Richter Pilatus die Majestät fängt, die hat es keine Gewalt über mich, welche ihr von oben gegeben wäre. Und deine Schuld mir gegenüber ist geringer als die Prinzessin, die er mit dir überliefert hat. Und so weiter. Dem hohen Priester antwortet er gar nicht. Und dann Pilatus gegenüber ist er die Majestät selbst. Da musst du sagen, seht, der Mensch, das ist der Mensch, wie er sein sollte. Das ist. Nun, nicht nur ist er als der Löwe dieser Art aus dem Stamm Juda der Einzige, der diese Schriftrolle empfangen und ein Siegel nach dem anderen öffnen darf, sondern als was wird er noch gesagt? Als Lamm. Aha. In dessen Hände gibt also der Vater das Gericht zu. In die Hände dessen, der für alle zu richtenden gesprochen wird. Das Lösegeld bezahlt hat. Der die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes nicht nur bezeugt hat, sondern mit seinem Leben und Sterben und Auferstehen auf wunderbarste Beliebe hat. Nur in dieser Hand ruht der Punkt. Und das ist schon ein wunderbarster Grund für uns, glückselig zu sein beim Lesen dieser schrecklichen Dinge, die gesehen werden und üben. Jetzt die sieben Siegel. Beim Eröffnen des ersten Sieges erscheint ein weißes Pferd. Salomo sagt, das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Wenn in der Schrift, in der Bibel, im Worte Gottes, zuerst ein Pferd erscheint, ohne vorerst den Reiter zu sehen, ist gemeint, und jetzt bereits das Krieg. Pferd ohne Reiter ist Krieg. Der Reiter, der dann darauf sitzt, was dann mit dem geschieht, ist dann nur die Art des Krieges, der Kriegsführung dargestellt. Dieses weiße Pferd hat einen Reiter, dem wird ein Bogen gegeben, also, das ist die Kriegswaffe, die schon von urdenkenden Zeiten her durch die Luft flog, Pfeil und Bogen. So groß ist das Wort Gottes in seiner Einfachheit. Es gibt heute auch Kriegswaffen, die sich durch die Luft fliegen. Die Entscheidung fällt nämlich heute in der Luft. Er zieht nun aus, siegend und auf das er siegte. Das heißt, jetzt sind die von der negativen Seite her beachtet, wenn der beginnt, Krieg zu führen, dann hat er nur Erfolge zu verzeichnen, Sieg um Sieg, und die Kriegsführung dauert so lange, bis es auf der Erde nicht mehr zu besiegen gibt. Er zog aus, siegend und auf das er siegte.
was nun als Volk dieses Generalziels zu verzeichnen ist, kommt dann zum Vorschein, wenn nachher beim zweiten Siegel ein rotes Pferd erscheint. Von dem Reiter, der auf dem roten Pferd sitzt, heißt es dann, es war ihm gegeben, dem, das hat die grüne Zwischenphase hier, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Also war nach dem vollen Sieg des weißen Pferdes, mit der darauf sitzt, was besonders kommen könnte auf der Erde. Friede und Sicherheit, das war über die ganze Erde. Ich sage ja hier auch auf die Gefahr hin, dass diejenigen, die das zum ersten Mal hören, mit erstaunen werden über die Vielheit der Sprache, dass dieser, das weiße Pferd, die Macht dasteht, die heute im alten Westen aufgestellt ist, nämlich der USA. Der USA. Weißes Haus, das sind nur Stichworte am Rande, nicht Beweisführung. Die Beweisführung haben wir früher erwartet. Das Weiße Haus, 50 weiße Sterne, auf all ihren PS, PS-Motoren, Flugzeuge und Tanks und was wir sehen, Kriegswaffen sind und in Palier, die 50 weiße Sterne. Der 50. weiße Stern stellt den 50. Staat der weißen Staaten dar, nämlich Hawaii. Das Ferienparadies der Völker durchaus als Vorbild geeignet, das zukünftige Weltfriedensreich unter amerikanischer Weltkontrolle und Herrschaft darzustellen. Dieses Friedensreich, ich finde, dürfte einige Jahre, wahrscheinlich 7 Jahre gehen und 7 Jahre darstellen, die wir mit dem typischen Vergleich zwischen Vierteljahre bezeichnen könnten. Also wird gewaltiges Gesetz, unglaublich. Das rote Pferd, das dann den Frieden von der Erde nimmt, rot ist die Stellung, heute, Russland, Asien. Die Amerikaner in ihrer Weltherrschaft haben nach dem prophetischen Wort 4 Repräsentanten, das heißt 4 Weltgouverneure nach den 4 Himmelsrichtungen. Das war wahr, das heißt Alexander der Große und Gott ist da, ist das am Ende der Tage global über die ganze Erde verteilt sich. Und dann kommt eine Rivalität zustande zwischen den nördlichen in Russland aufgestellten amerikanischen Gouverneur gegenüber seinen Mitarbeitern, den amerikanischen in Ägypten und Afro-Afrika verantwortlichen Gouverneur. Und das ist dann die große Endauseinandersetzung von Daniel 9, 10, 11. Noch viel, da steht Ost-West. Durch den weißen Reiter abgefährt ist und noch das Staatswappen der USA ist ein weißer Adler, der in einer Klaue ein Bündel Pfeile und in der anderen ein Bündel Olivenzweige. Hat mir den leider nicht drauf ein, was nun schwarzes Pferd und grünes Pferd verbindet ist, sind dann die Krieg Folgen von hier, nämlich Teuerung und Bundesnot und Anschließung Herrschaft des Todes und des Bades. Und jetzt ist hier angekommen, liebe Geschwister, sofort wichtig, Folgendes zu beachten. Das, was in den ersten 4 Siegeln dargestellt ist, ist nicht etwa so, dass es jetzt das war nacheinander. Wie hier gezeichnet ist, erreicht ein Juck, das schon, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das, und so weiter, eins nach dem anderen, nein, sondern, deshalb ist das so in Strahlform dargestellt, das, was hier in den 3 Punkten nebeneinander ist, hier, ist hier, ist in Wirklichkeit eine Überdeckung von dem allem oder anders ausgedrückt, das, was hier dann sich entwickelt, zuletzt die sieben Zaunzahlen, vorher die sieben Versäulen und doch vorher die sieben Ziegel, an denen wir jetzt stehen. Die Zaunzahlen stecken in der siebten Versäule drin und die sieben Versäulen stecken in der siebten Ziegel drin. Was sind wir? Das ist zuerst alles in ein anderes, wie in einer Pflanze, weißt du, in einem Keim drin, alles drin, und die kommen jetzt Endblume, die schon im Kern wissen können. Genau deshalb habe ich versucht, das so darzustellen. Das heißt, die Macht der Folgen dieses letzten Krieges vor den letzten 3,5 Jahren erweitern sich über die ganze Zeit hier heraus, nämlich Lot, Fangal, das sind dann die sieben Magenjahre, die sieben letzten, in denen vorausgeht die Zeit von Kriege und Sicherheit. Also, hier eine letzte Kriegsführung, die wir hier dargestellt, dann ein Friedensreich, also unser Signal Weiß, Gerechtigkeit, Glaubensfreiheit, Wissensfreiheit, soziale ideale Verhältnisse, alles, wonach die Menschheit sich rein nach den alten Menschen sehen, wird hier gewährleistet. Aber das ist eine, ohne dass die Menschen es merken und wissen, eine Vorwegnahme von was? Hier, diese Gründung. Vom erst nach den Anzahlen folgenden tausendjährigen Reich zustande. Gestattet Gott der Menschheit, um den Geistern und Dämonen, also das hier im Satan, zu erreichen, den Versuch, oder Versuch zu erreichen, ihrerseits, Satan seinerseits, die der Menschheit vorstehenden Ideal, Verhältnisse, Regeln, Sicherheitsverhältnisse, zu sichern und darzureichen. Nun ist eigenartig, nach den vier Perlen, die also irgendwie Krieg und Kriegsfolge zu tun haben, erscheint im fünften Siegel etwas ganz Eigenartiges. Da sieht Johannes ein Altar im Himmel, und wie er näher zusieht, sieht er unter dem Altar die Seelen derer, die um das Zeugnis des Jesu willen, in den Verlauf von 2000 Jahren, seit Jesus, als Märtyrer gestorben sind. Unter dem Altar eine eigenartige Schau.
Ja. Hier heißt es aus, wo ich das bekannt habe, dass unser Augenblick doch von der Herrlichkeit des Lammes fehlt. Und das ist der eine Stelle, wo nicht von dir weiß.
Nicht von?
Und das ist die Gerechtigkeit.
Ah, ja, ja. Aha, gut.
Aha. Also, hier können wir das hier vorstellen, das ist ändert. Und dann haben wir auch
nach der Gerechtigkeit.
Das könnte keine
Gerechtigkeit. Ja. Ja. Dass du die nicht so, so jemand, die Stelle hat schnell aufgeladen, dann lesen wir nicht. Ja, also beim fünften Bruder, Offenbarung 6. Ja. Offenbarung 6, bitte, wer hat die Elberfeller? Einer der Brüder. Es steht nicht um das Zeugnis des Jesu wieder. Ja, um das Wort des Gottes. Das können also. Also so einfach Menschen, die das Wort Gottes geliebt haben, ohne Jesus zu kennen. Das sind also in der Hauptsache Versuche.
Ja.
Auch alle, die im Alten Testament, die treu zum Wort, das sind die offenbarsten Worte, die Propheten, alle, die gebetet wurden und so weiter. Also die Seelen derer. Es ist ja eben für unsere einen etwas befremdlich, wenn die nun nicht, entschuldigt mal, gescheitert zu bitten wissen, als Herr, reichte sich recht und nicht endlich unser Blut an denen, die uns getötet haben. Also nicht sehr, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid, würde der Herr Jesus gleich sagen. Aber die andere Seite wird längst vergessen. Was heißt denn Daniel auf Deutsch? Mein Richter ist Gott. Und es steht geschrieben, der seine Rechtssache dem übergeben hat, der da Recht richtet. Und das sind Israel, Gottes Fürste werden. Sie haben, soweit sie wirklich nach dem Gesetz Gottes fürchtet, leben, so gut sie konnten oder so schlecht sie konnten. Sie haben ihre Anliegen, ihre Anliegen aus dem Herrn. Und wenn sie das getan haben, haben sie auch vor dem Herrn nichts als das Recht, ihn mal zu fragen, wie weit es steht hier. Das ist so weit. Also das ist die Aufgabe. Davon können wir von ihnen lernen, dass wir unsere Anliegen, unsere Rechtssache, dem übergeben und übergeben lassen, der da Recht hat. Wir können vielleicht auch sehr lange warten, nicht? Wir können dann ja den Beweis bringen, dass wir mehr Geduld haben als sie, also das nur als Intermezzo. Jetzt aber, unter dem Altar, ich kann nur kurz sagen, alle Altäre Gottes in der ganzen Bibel stellen nichts Geringeres dar als ausgerechnet die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die Altäre. Die Altäre, der Herr Jesus sagt, was ist größer? Die Opfergabe aus dem Altar, als das Lamm, das da gebracht wird, oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt, also was ist die Augen Gottes größer, die Augen Jesu? Der Altar oder die Opfergabe? Der Altar. Die Opfergabe, was mit ihr geschieht, stellen die Gerichte Gottes dar. Es fließt kein Feuer, es wird Fleisch geschlachtet, es fließt Blut. Das sind die drei Punkte der aller Gerichte Gottes. Und was trägt nun diese Gerichtshandlung? Dann wird der Altar. Das heißt, was kann nur größer sein als die Opfergabe Gottes an die Welt? Das ist ja sein Sohn. Was ist größer? Erstens, Gott ist größer als die Gabe, nicht? Ist das klar? Selbstverständlich. Und Gott ist die Liebe. Und dieser Gott, und der Geist Christi, sprach in der ersten Folge 13, und wenn ich meinen Leib opferte und alles dahin gäbe, was ich habe, das hat er ja getan. Und hätte der Liebe nicht, dann wäre das, was ich getan habe, wie viel wert? Nicht und ich selber wäre nicht. Also, was ist heilig, das auf Golgatha wäre? Wunderbar. Erst die Liebe Gottes und die Liebe Christi, die das ertragen und geholt haben und getan haben. Jeder Altar stellt die Liebe Gottes dar. Und nun nach Hebräer 43, wo ein riesengroßer Altar mit seinen Formen beschrieben wird, da heißt der unterste Teil, ihr wird sagen, Wuppel, das heißt, das ist der Vaterthron des Altars. Das ist die Folge, das ist der Vaterthron der Liebe Gottes, Christus. Und dann heißt der letzte Absatz, würden wir sagen, heißt, das ist der Rücken des Altars. Das ist der Rücken der Liebe Gottes, der alles trägt, der Rücken der Liebe Gottes. Und dann kommt die kleine Hilfe und die große Hilfe der Liebe Gottes und zu oberst die Oberfläche, die gleichzeitig die Opferfläche ist zum Altar. Das heißt, das ist der Berg Gottes. Der Berg Gottes. Der Sinai war ein Berg Gottes. Das schießt der Herr nach ins Feuer aus dem Berg, um darzustellen, dass er bereit sei, ins Feuer des Gerichtes selber zu gehen für sein Volk. Das haben sie nicht verstanden. Das haben sie nur befürchtet, das Gott. In dem Feuer des Altars, das ist die Feuerglut der Liebe Gottes auf allen Altären. Deshalb lähmt Gott unter unbarmherziger Todesstrafe, was ab. Unheiliges, fremdes Feuer und alles das ist fremdes Feuer, was nicht Gottes Liebe, Blut der Gottes Liebe ist. Keine Gerichte Gottes werden von der heiligen Feuerglut der Liebe Gottes getragen. Andere Gerichte gibt es von Und wenn Sie nun unter dem Altar sind, Sie hören Sie dann das Ding an.
Verreiter.
Wie heißt der unterste Teil?
Der Vater Schoß. Also wo rufen Sie? Im Schoß der Abraham, aber das echte Abraham, des Vaters der Abraham. Des Vaters des Herrn Jesus Christus.
Lass mich gleich was verweisen, Detail. Das ist also ein Intermezzo, eine Zwischenschau zwischen dem vierten und dem sechsten Hügel in unserer sichtbaren oberen Welt. Der fünfte Hügel.
Ja. Wie? Ja.
Und jetzt kommt der sechste Hügel. Und deshalb ist nun diese Linie so gezeichnet. Also wie fast eine Kometenbahn, die sich hier um die Sonne reißt. Und hier drin sind alles eingebettet, was nun aus dem letzten Hügel kommt. Der Inhalt des sechsten Hügels und was nun auffallen von all diesen Dingen hier, alles bis hier hinauf. Im sechsten Hügel, wie hier dargestellt ist, ist alles Übrige, was noch kommt, drin. Da ist scheinhaft alles genannt, was sich im Weiteren erst auseinander entwickeln und entfalten wird. Das ist wichtig. Das gesehen und verstehen wir nicht. Denn, schlagen wir es auf. Beim sechsten Siegel in Offenbarung 6, 12 bis 17, lesen wir, als ich das sechste Siegel öffnete, geschah ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz, wie ein Herr sagt. Der ganze Mond zu Blut, wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie eine Zeilenform geschüttelt von einem schwarzen Winde, der unreife Zeilen hatte. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wird aus ihren Stellen gerückt, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und so weiter verbargen sich und sagen, als aufstehende Berg und Hügel versteckt sind vor dem Angesicht Christi, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des Landes, der gekommen ist, und der große Tag der Sonnenwert vermag zu bestehen. Das große Erdbeben, die Himmel entweichen, die Sterne fallen vom Himmel. Da bitte, wenn hier beim sechsten Siegel schon so weit ist, nicht? Was wollen denn wieder alle noch? Nicht? So wird dann irrtümlich gefolgert. Nicht? Ja, da ist alles schon drin. Im Keim wird genannt, was nachher irgendwie sich entwickeln wird. Und hier da drin, im Keim wird genannt, was nachher irgendwie sich entwickeln wird. Und hier da zwischen, jetzt kommt, weil nun aus dem siebten Siegel, nachdem ein großes Schweigen im Himmel von Gott angeordnet wurde, beim siebten Siegel, und Gott sich erinnern lässt an die Gebete aller Heiligen zu allen Zeiten, für alle Menschen, für alle, die in Hoheit sind und so weiter, lässt Gott sich hier beim Beginn des siebten Siegels erinnern, um bei der Ausführung der folgenden Zorngerichte keinen einzigen Seufzer eines heiligen Gottes unbeantwortet, unberücksichtigt zu lassen. Wie der Gebetskämpfer des Alten Testamentes Habakuk im dritten Kapitel gebetet hat, Herr, ich bin erschrocken, ich bin erschüttert über die Gesichte und ich flehe dich an, mitten im Zorn, gedenke des Erbarmens. Das ist ein Gebetskämpfer. Wir frommen heute, wir beten, jetzt ist Zeit der Gnade, dann kommt der Tag des Zorns, da gibt es keine Gnade und keine Barmherzigkeit mehr.
Du hast gesottene Pharisäer und Schriftgelehrte und Schaltknechte sind wir, die alles unsere ganze Stellung vor Gott allein der Barmherzigkeit, Langmut und Geduld und Gnade unseres Gottes verdanken. Und der Habakuk beschämt uns durchweg. Und er hat ja genau gezielt, wir sagen, das sind die letzten 3,5 Jahre, das sind die ersten 3,5 Jahre, die fließen da, die Übergänge ineinander über. Und dann wissen wir, hier geschieht das Entscheidende. Das Entscheidende, da betet er, inmitten der Jahre, mache es gut, dass du dich inmitten des Zorns geschehst, erwarmst. Inmitten des Zorns. Gedenke des Erwarmst. Das dürfen wir auf den Leuchter stellen. Also, hier scheint Gott den Menschen noch eine Friedenszeit, bevor das alles kommt, noch wichtig. In dieser Friedenszeit, die über die ganze Erde herrscht, wo wirklich Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit garantiert ist, jedem Neger, jedem Asiaten, jedem Chinesen, jedem Russen, jedem Eskimo, jedem Menschen, kann das Evangelium des Reiches, kurz bevor das Ende hereinbricht, noch einmal allen Nationen auf dem ganzen Erdenrund verkündet werden, aber nur noch, bis das heißt, Matthäus 24, zu einem Zeugnis, nicht mehr zum Glaubensgehorsam.
Zur Information.
Zur letzten warnenden Information. Die Stunde ist gekommen, heißt es, das Reich Gottes ist nahe gekommen, zur Buße. Nicht wird verlangt, dass sie an den Herrn Jesus glauben, sondern nur noch Gott, dem Schöpfer, die Ehre geben. So hat Gott seine Ansprüche der Tat gedrückt, um möglichst viele noch retten und aus diesen Gerichten führen zu können. Hier beim Übergang des 6. Siegels zum 7. Siegel erscheint ein großer, starker Engel, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und was tut er? Er versiegelt auf der Erde aus jedem Stamm Israels, den 12, je 12.000 solche, die an Christus glauben. Versiegelt er so, dass sie für die Zugriffe des Antichristen unantastbar sind. Jetzt wichtig, liebe Geschwister. Hier haben wir vor uns das Siegel Gottes, das der trägt. Jetzt die Frage. Ist dieses Siegel Gottes, das jetzt erscheint, zwischen dem 6. und 7. Siegel, ist das, ich stelle jetzt die Frage dumm, ist das eines der 7 dieser 7 Gerichtssiegel, dieses Siegel Gottes? Antwort? Nein. Diese 7 Siegel sind Gerichtssiegel. Und dieses Siegel Gottes ist ein Bewahrungsgnadensiegel. Warum betone ich das? Hier sind 7 Posaunen, nicht? Und die 7. ist ohne Zweifel von diesen 7 die letzte. Nun steht geschrieben, was unsere Entrückung betrifft. Wann geschieht die Entrückung? Bei der, aber es heißt nicht etwa bei der 7. Ne? Sondern es heißt an einer Stelle bei der letzten Posaune, und es meinen viele begreiflicherweise, das sei die 7. hier, nicht? Da erst könne die Entrückung stattfinden, dass wir also noch überall da hineinkommen, nicht? Warum ist das falsch? Sollte ich jetzt gemerkt haben. Denn von dieser letzten Posaune, von der Paulus an einer Stelle spricht, spricht er an der anderen Entrückungsstelle, dass bei der Posaune Gottes, nicht? Wir haben hier das Siegel Gottes, nicht? Das ist ein anderes Siegel als eines von den 7, nicht? Das ist ein Sondersiegel. Und so ist auch die Posaune Gottes nicht eine der 7 und nicht die letzte der 7, sondern eine ganz besondere Gnadenposaune für die Gemeinde Jesu Christi. Also, Posaune Gottes ist nicht eine von den 7 da, und Siegel Gottes ist nicht eine von den 7 da, sondern das sind Liebe Gottes sind Sondersiegel besonderer Gnaden erweise.
Unsere Schöpfung. Und das zur Orientierung. Und wenn wir jetzt uns fragen, zeitlich gesehen, ist hier schwer eine Linie zu ziehen, zu sagen bisher und dann kommt das, weil wir gesehen haben, die Dinge lebensmäßig sich auseinander entfalten. Wir dürfen zu unserem Trost und zu unserer Freude der Glückseligkeit der Zusammenhänge noch den Anfang zurückkommen, wie Gott hier nach seinem Wort alles bestimmt hat, nach Zahl, nicht? 7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornschalen. Und bei der letzten 7. Zornschale, wenn die ausgegossen ist, heißt es, damit ist der Zorn Gottes abgeschlossen, vollendet. Nach Zahl, dann weiter nach Maß. Nach Maß. Zuerst ein Viertel wird getroffen. Hier immer ein Drittel. Und hier alle Menschheit. Warum? Weil mehr und mehr unter der Herrschaft des Antichristen gibt es ja da keine Christen mehr. Nicht wahr? Sodass, wenn der Punkt erreicht ist und nur noch die Zornschalen fällig sind, dann hat es überhaupt nur noch Menschen, die dem Satan, dem Antichristen verschrieben sind auf der Erde. Deshalb spricht dann alle Menschen sämtliches Geschehen der Gerichte Gottes, was nun mit den Schalen dargestellt ist. Was wir aber noch beachten wollen, ist, dass hier das zwischen dem 6. Siegel, in dem alles Kommende schon drin verworfen ist, eingefaltet ist, und dem 7. aus dem 7. Siegel, aus dem die 7 Posaunen herauskommen, das heißt, da geschieht weiter nichts als das große Schweigen bei der 7. Siegel, das Schweigen im Himmel und das große Schweigen im Himmel, das Gott wunderbarerweise deshalb angeordnet hat, dass er Zeit hat, wir reden ja menschlich, um sich an jedes einzelne Gebet einer sterbenden Großmutter, für den verlorenen Enkel in Südamerika, den Himmel gesandt hat, und so weiter und so weiter. Und jeder sollte so wegen einem sterbenden Hund oder weiß nicht was alles. Da tut Gott wie viel im Blick auf unsere Gebete? So etwa die Hälfte oder ein Drittel erfüllt er, und dann ein Viertel, und dann ein Fünftel, und dann immer weniger. Weil über Bitten und Verstehen. Anders erfüllt Gott nicht. Deshalb wartet er auch so lange nicht. Er weiß, wann unsere Gebete und Flehen am wunderbarsten erfüllt werden können. Wann? Wenn es am schwierigsten ist. Wenn die Not am größten ist. Hier das große Schweigen, gleichzeitig das Siegel Gottes, versiegelt 144.000, sicher für die Rettung in Christus aus Israel. Hier wird schon festgestellt, Achtung, die große Drangsal läuft ohne Zweifel wie sie her. Ne? Und hier wird festgestellt, dass eine unzählbare Schar, hier, an dieser Stelle, im Text, ne? Wird festgestellt, dass eine unzählbare Schar woher kommt? Aus der großen Drangsal. Ne? Merken wir an dem einfachen, gewaltigen Beispiel, dass die Dinge, die hier genannt sind, der Zeit nach erst zu ihrer Zeit kommen. Zum Glück aber dauert diese ganze Angelegenheit von hier ab. Nur sieben Jahre. Und dann kommt der Herr in großer Macht und Herrlichkeit. Wir fragen uns, wann nimmt der Herr uns weg? Wann erscheint die erschallt die Posaune Gottes? Antwort: Maximum noch in den Jahren von Friede und Sicherheit. Maximum. Denn dann, wenn Nord und Süd, da gewinnt nämlich der nördliche Machthaber gegenüber dem südlichen, und dann offenbart er sich als der Antichrist, Und dann geht das alles rapid in Kürze um in die Herrschaft des Hades, des Todes. Der Satan ist ja der Gewalt des Todes hat. Und der Hades folgt ihm. Und dann können sich die Dinge wirklich entfalten. Also die unsere Entrückung sehe ich hier herum. Denn im Augenblick, wo der weltliche Machthaber über den physischen Gesicht hat, offenbart er sich als der Antichrist. Und geht dann los gegen Jerusalem, gegen Israel. Dass bis zu dieser Zeit von Frieden und Sicherheit ein Maximum von Prosperität und von schon einer Vorprobe oder Vorschmack vom tausendjährigen Reich haben wir. Bis hierher. Hier noch die Grünzone vom Schweigen im Himmel, Gedenken aller Gebete, um Barmherzigkeit zu üben bei allen Gerichten. Denn stellen wir uns vor, eine unzählbare Schar kommt aus all den Gerichten heraus. Hat es sich also gelohnt, für Gott und Menschen ein solches Gericht zu verfügen? Eine unzählbare Schar, das ist ja unglaublich wunderbar. Ich denke, die auf der Erde können ja noch alle gezählt werden. Das ist fast unglaublich, aber wahr. Nun, was ist hier? Hier heißt es unter anderem gewaltig beim Schall der siebten Posaune ist erstens das Geheimnis Gottes vollendet. Ja, worin besteht denn das Geheimnis Gottes? Nur dem Apostel Paulus, nur dem Apostel, den der Herr Jesus von seiner erhöhten Herrlichkeit aus gerufen und berufen hat, um ihn zu senden ans Ende der Erde zu den Unbeschnittenen, zu den Nationen. Denn sie werden glauben, während den Israel ihren Messias verwirrt. Und ihm ist es gegeben, erstens, die Weisheit Gottes zu erkennen. Und wie wird die beschrieben, diese Weisheit Gottes? Die verborgene in einem Geheimnis. Und kann sagen, ihm und uns, die wir nun uns dem Herrn Gott öffnen durften, allein durch das Vertrauen, den Glauben in seiner Gnade. Und so lieben wir ihn nun, und indem wir ihn lieben, haben wir die Zusage von Gott, alles zu verstehen. Natürlich wachsendlich. Alles zu verstehen. Dinge zu sehen, die kein Auge gesehen hat, stimmt das? Ohren, Dinge zu hören, die bis jetzt kein Ohr gehört hat. Und die in keines Menschen Herz gekommen sind, zu verstehen, zu erkennen, selbst die Tiefen der Gottheit zu verstehen. Also, das Geheimnis Gottes, das Verborgene und die Weisheit Gottes, die Verborgene in einem Geheimnis. Und dann spricht er vom Geheimnis des Evangeliums. Worin besteht das? Das Evangelium Jesu Christi kennen alle Gläubigen, aber das Geheimnis des Evangeliums nicht. Das Geheimnis besteht darin, dass Gott durch das, was er mit Christus getan hat, das ganze alles retten wird. Das Geheimnis des Evangeliums. Das Geheimnis Jesu Christi kann nur Paulus verkündigen. Warum? Er ist der größte, der vornehmste aller Sünder. Und weil er das ist, musste ihm Gott im Vergleich mit allen anderen Sündern wie viel vergeben? Am meisten. Und weil Gott ihm am meisten vergeben musste, kann der am meisten lieben. Deshalb kann nur er 1. Korinther 13 schreiben. Und all die Dinge. Und deshalb kann Gott ihm nur seine Personalgeheimnisse anvertrauen. Diesen, der so viel lieben kann,
das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis des Christus, das Geheimnis des Leibes des Christus, das Geheimnis Israels und das Geheimnis Gottes, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die Gott uns geoffenbart hat. Was ist nun das Geheimnis Gottes selbst? Das ist der verborgene Akt des Schatz im Acker, das sind wir in der Welt. Der Leib des Christus ist das Geheimnis Gottes. Das versteht niemand, das verstehen weder Engel noch Menschen. Nehmen Anstoß. Das verstehen nicht die Juden, nicht auch die Gesetzesformen Juden, verstehen das nicht. Niemand versteht das. Das hat Gott verborgen von Grundlegung der Welt an. Und als der Sohn das Geheimnis entdeckte, dessen, was der Vater ihm bereitet hat vor Grundlegung der Welt, dass Gott ihm einen Leib bereitet aus dem Elendesten der Menschen, also das erkannte diesen Schatz im Acker der Welt, ging er ihm zuerst und verbarg dann auch wieder. Da tat der Sohn das Gleiche, was der Vater getan hatte. Machst du ein Geheimnis? Niemand versteht das. Und geht darauf hin, verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Der Acker ist der Kosmos. Und kauft um unseres Willen, kauft er gleich die ganze Welt. Das sind Geheimnisse Gottes und das Geheimnis Gottes ist die Gemeinde Jesu Christi, die da ist, sein Leib. Und jetzt schließen wir, bis zu diesem Zeitpunkt, wo auf der Erde unten noch die Posaunengerichte laufen, hier abgeschlossen werden und bevor die sieben Zornschalen ausgedrückt werden, ist die Gemeinde des Leibes des Christus da oben vollendet, dargestellt vor dem Richterstuhl Christi. In dieser Zeit, während wir unten diese Gerichte laufen, hat der Herr die Seine schon zu sich genommen, vor seinem Richterthron des Sohnes geführt, um dann alles, was noch nicht in Ordnung ist, göttlich zu ordnen, sodass keine Flecken, keine Runzeln und dergleichen mehr da sind, alles das Feuer, die Feuerglut seiner Liebe, wird weggebrannt und zu diesem Zeitpunkt ist das Geheimnis Gottes für wir oben vollendet. So dass nur noch 3,5 Jahre später wir mit ihm in großer Macht und Herrlichkeit erscheinen können. Der heißt es ja, wenn er kommt, in großer Macht und Herrlichkeit und alle Heiligen mit ihm dann. Also für heute soweit. Beachtung vor der prophetischen Gegebenheit im Buch Offenbarung Jesu Christi. Wir werden da wieder mal beachten, dass alles, was in der gegenwärtigen und zukünftigen Zeit sich erreichen wird und muss, dass das alles global sein wird. Die ganze Erde, alle ihre Bewohner, nur wenn wir nur an einen Ausdruck denken, oder zwei, keine Insel wird entfliehen. Also scheint die von uns niemand irgendwo im stillen Ozean eine Insel aussuchen, um vor allem unbehelligt sie sehr eine große Irrtum sich leistet. Global, nicht nur das, sondern universal. Universal. Gott erschüttert die Himmel und die Erde. Die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Denkst du, wenn ich mir vor, dass alle Menschen auf der Erde wird berühren, blöd. Wenn es da oben anfängt, irgendwo schwanken und in Unordnung kommen, dann darf ich sagen, dann weiß jeder Hund ungefähr, was für Zeit geschlagen hat. Das sage ich bewusst Hund. Wenn die merken, ein Lied ist, was kommt. Und das ist für die Tier der Fall ist. Also das Globale, wenn man nicht aus dem Auge läuft, wie bei aller Beachtung der Einzelheiten, auf die wir jetzt kommen. Wir lassen nicht und nie außer Auge, aus unserem Blickfeld, dass das ganze Buch der Offenbarung 7 goldene Leuchter kennt, welche 7 Gemeinden sind, welche waren damals in Kleinasien, 7 dargestellt als 7 goldene Leuchter mit je einem Stern. Also 7 Sterne, 7 goldene Leuchter, 7 Gemeinden. Die waren da in kleinen Georgien bezirkt. Wir sahen die Insel Patmos, auf der Johannes die Offenbarung empfing, von Blickrichtung gegen das heutige große Asien. Da sah er die 7 Gemeinden vor sich und die beiden Schenkel, diese Winkel, schließen das ganze heutige Asien, also dieses, was hier geheißen ist, weggedacht. Kleinasien, Moskau und alles, was wir jetzt da im Fernosten hören, von Vietnam, von Korea und so weiter, liegt alles auf dieser Linie, also große Asien eingefasst, dargestellt, schon gefasst in diesem Winkel. Das heißt, das, was war im Anfang dieser 2000 Jahre, das, was sein ist am Ende, dass diese 7 Gemeinden gewiss im großen heutigen Asien da sind, vielleicht schon. In den Anfängen ganz sicher. Und wenn wir da denken, was da geschrieben steht, von denen weißt du, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist und dergleichen Dinge, dann ist das durchaus gar nicht von der Hand zu weisen. Die Zusammenhänge. 7 Gemeinden, 7 goldene Leuchten. Dann die 7 Siegel. Von hier bis hier dargestellt. Drittens die 7 Posaunen, hier dargestellt. Viertens die 7 Zornschalen, hier dargestellt. Was nun die Zeit betrifft, dürfen wir so sagen. Wir befinden uns heute, so wie wir verstehen, hier. Das erste Siegel bedeutet einen Krieg, in dem Fall einen kommenden Krieg, bei dem eine Weltmacht nur siegend kämpft, bis es nichts mehr zu besiegen gibt. Wir sehen in diesem weißen Pferd die USA, die zur Weltherrschaft kommt und dann hier angedeutet einen Weltfrieden garantiert, in welchem alle für diese nächsten Jahrzehnte, wie wir sehen, kommenden Verheißungen, dass die doch erfüllt werden können, zum Beispiel in dieser Zeit von Frieden und Sicherheit über die ganze Erde gesichert. Wird Israel prosperieren und zu einer Blüte kommen, wie das heute noch kaum erdacht und erfasst werden kann? In dieser Zeit wird das Evangelium des Reiches, das Evangelium des Reiches, Jesu Christi, ungehindert, weil in diesem Friedensreich Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, und alle die schönen, erwünschten Dinge gesichert sein werden, wird das Evangelium des Reiches ohne jeden Widerspruch aller Nationen verkündet werden können auf dem ganzen Erdenrund, aber nur zu einem Zeugnis, nicht zu glauben zu haben. Zu einem Zeugnis, weil dann die furchtbaren Dinge lückenlos aneinander sich anschließen, bis der Zorn Gottes mit der letzten bisschen Zornschale vollendet ist. Ausgeführt ist. In dieser Zeit von Friede und Sicherheit wird alles das aufgebaut werden von Menschen, was prophezeit ist. Ein Reichtum über die ganze Erde wird da sein. In dem Augenblick nur, damit wir den Zusammenhang sehen, das zweite rote Pferd, das bei der Öffnung zum zweiten Siegel erscheint. Von dem steht geschrieben, dem, der darauf sitzt, wurde, war es gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Also muss er vorher da gewesen sein.
Und zwar ist er da durch den Sieg dessen, der auf dem weißen Pferde sitzt, also durch diese Darstellung weißen Pferd und den, der darauf sitzt. Ganz kurz. Von hier ab, rotes Pferd, beginnt unaufhörlich dann, beginnen sich die prophezeiten Gerüchte, ja, wie eine unheimliche Blüte sich zu entwickeln. Wenn wir das einmal so ansehen, dass kein Rast ist, alles das hier, die Zornschalen, die Posaunen und die folgenden Siegel, die sind alle hier schon drin. Das entwickelt sich, das alles schon in Keim zusammengebracht. Wir wissen ja, alles, was hier offenbar wird und durchgeführt wird, ist ja zuerst in den siebenmal versiegelten Buch drin. Jetzt wird das geöffnet. Und das ist eben eine Schrift Gottes. Vorerst eine Geheimschrift Gottes, die noch niemand kannte. Diese Geheimschrift Gottes in diesem siebenfach versiegelten Buch Gottes, der Gerichte Gottes und der Weisheit und der Barmherzigkeit Gottes. Das dürfen wir und müssen wir gleichzeitig sagen. Das dürfen wir ja in den letzten Stunden in überwältigender Weise sehen. Das Habakkuk, jener Gebetskämpfer im Alten Testament, im Geiste Christi geleitet, aussprechen konnte, ich bin erschüttert über die Dinge, die ich schaute, im Geiste, im Gesichte. Und dann redet er sich durch zu dem Gebet, das wir hier Erkenntnis haben. Die Übergangszeit ist durch diese Siegel dargestellt. Hier ist die Zeit der Posaunen. Das entspricht den ersten 3,5 Jahren. Hier, das ist Mitternacht, Übergang auf Mitternacht. Das ist die Zeit der ersten 3,5 Jahre und das ist die Zeit der zweiten 3,5 Jahre. Wunderbar geordnet, 7 Zornschalen, zweite 3,5 Jahre, 7 Posaunen, erste 3,5 Jahre. Und was da in der Mitte geschah, der geschieht, werden wir noch einmal beachten gleich. Das heißt, die schwersten Gerichte Gottes verlaufen in 2 Etappen in den ersten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre dieses Zeitalters. Und in den zweiten 3,5 Jahren die Zornschale. Die Mitte dieser 7 Jahre ist nun wirklich eine Symmetrieachse, eine Zentrale, die wir sehen werden. Und Habakkuk betet nun, geht im Zorn, gedenke des Erbarmens. Und es geht ja ganz genau auf den Zeitpunkt zu, wo die Entscheidungen fallen, die letzten, inmitten der Jahre. Machte es tun, was? Dass du inmitten des Zorns geschehen, den Tagen der Rache deiner Barmherzigkeit gedenkst. Inmitten der Jahre mache es kommen. Das ist ein wirklicher Gebetskämpfer im Geiste Christi. Das Erbarmen, also ich kann nicht mehr mitbeten, wenn einer betet, oder ja, Herr, jetzt oder verkündet, jetzt ist Zeit der Gnade, das stimmt. Es kommt die Zeit des Zornes und der Rache Gottes und da gibt es keine Barmherzigkeit und keine Gnade mehr. Das ist, man darf nicht sagen, Letzterung, das ist ein Unverständnis der göttlichen Gedanken und der göttlichen Tragkraft seiner Liebe. Mitten im Zorn gedenkt er des Erwartens. Zeitlich weiter, das sind die Übergänge zu den letzten 7 Jahren hier. Und da erscheint Mitternacht in diesen Übergängen. Wie wir sahen bei der Betrachtung der Nachtwachenordnung,
Leben wir heute am Ende der zweiten Nachtwache, die endet um Mitternacht, also Mitternacht gesehen, und mit Beginn von Mitternacht oder mit Ende oder mit Eintreffen der Stunde von Mitternacht beginnen die letzten 7 Jahre. Posaunen, Zaunschale. Das ist die zeitliche Schau, zeitlicher Überblick. Wir beachten kurz noch einmal die Internetzi, die Zwischenschaltungen unseres Gottes, die er in seiner Barmherzigkeit durchführt. Erstens ist es eine gewaltige Gnade, dass Gott noch einmal der ganzen Welt ein Friedensreich schenkt. Ein Friedensreich, zuerst durch unsere Tür, damit die Gemeinde Jesu Christi zur vollen Ausreife kommen kann, vollendet werden kann, aus dem dann für sie direkt anschließen kann. Und im Augenblick, wo die beiden Zeugen auftreten in Jerusalem, das ist der ersten 3,5 Jahre, die beiden Zeugen, in dem Augenblick, wo das geschieht hier, das ist nämlich schon der Ansatz zum Offenbarwerden des Antichristen hier. Das, was der Weiße, das weiße Pferd, dieses Kriegsgeschehen, erreicht Friede über die ganze Erde, wird ja durch das Auftreten des roten Pferdes zunichte gemacht. Und von da ab geht alles in Etappen seinen unerbittlichen Gericht verlaufen. Deshalb lässt Gott hier, bevor das hereinbricht, die Ansätze bis zur Vollendung der Zorngerechte Gottes, lässt Gott hier das Evangelium des Reiches noch einmal allen Nationen, jedem einzelnen Menschen unverboten, unbehelligt, ganz klar verkündigen, zu einem Zeugnis, damit alle ohne Entschuldigung sind, wir haben nicht gewusst, dass jetzt die Gerichte Gottes kommen, dass es einen Gott gibt und so weiter. Das entspricht ja mit dem bekannten Evangelium, mit dem äonischen Evangelium, das durch die Zeitalter läuft, da begnügt sich dann Gott damit, dass ein Mensch, er braucht nicht mehr an Christus zu glauben, damit er vor dem Antichristen bewahrt wird, er muss nur Gott, dem Schöpfer, die Ehre geben. Und dann das genügt. Und das Bild des Tieres entsprechend nicht ansehen. Das Mahlzeichen. Aber da hört er hier, hören alle, ohne Ausnahme, ein ganz klares Zeugnis für uns. Hier, Friedenszeit, zeitlich ist das viel zu knapp dargestellt. Wenn das ja 3,5 Jahre sind, müsste diese Grünzone, so wie ich sehe, die dauert auch 7 Jahre, müsste also auch so breit sein. Aber was sind heute 7 Jahre? Einerseits, was sind heute 7 Jahre? Andererseits, was kann heute in 7 Jahren alles geschehen, passieren? Unheil. Nachdem die Dinge, die Gott hier schon in die Hände der Menschheit gelegt hat, so unheimlich sind und in ihrer Unheimlichkeit überstürzen sie sich. Es geht nicht in den gleichen Tempo rasch weiter wie bis heute, sondern das Tempo nimmt unheimlich zu, nach allen Richtungen, sodass in diesen 7 Jahren das unglaublichste Dinge zustande kam. Raumfahrt zum Beispiel, da würden wir uns heute noch an den Kopf greifen, das würde uns schon schwindelig, wenn wir das Raumfahrtprogramm nur in, sagen wir mal, 30 Sätzen zur Kenntnis nehmen würden. Also nur den letzten Punkt des heute gültigen Raumfahrtprogramms heißt, 1980 werden wir bemannte Raumschiffe, nicht Raketen, die auf der Erde landen und dann wieder starten und dann wieder landen. Während
180 Tagen oder 160 Tagen in den Raum hinausfahren, den Mann und den Mars umkreisen. Und dann werden wir anschließend, gerade 1980 herum, bereits den Planetoidengürtel durchstoßen und also dann schon zu den fernen Planeten vordringen und ein Raumfahrtprogramm Punkt heißt, und dann werden wir eines Tages auf einem der Monde vom Jupiter landen. Die Schwester, nun wird Ihnen nicht unmöglich gemacht, das auch das auszuführen, was Sie zu tun, zu erwinnen, in der Lage sind. Ja, Gott Ihnen heute nicht verwehren, weil die Zeit des Endes gekommen ist. Ja? Ja, beim Turmbau zu Babel. Ja, Turmbau zu Babel, das lesen wir, das war der Anfang seiner Macht, nicht? Das müssen wir ja zeitlich schon vorsuchen. Das war der Anfang seiner Macht. Das heißt, wenn es einen Anfang gibt, dann möchte der Betreffende, der diesen Anfang gemacht hat, natürlich. Oh.
Herzlich willkommen.
Damals war der Anfang. Sie bauten einen Turm und da mit dem Ziel darin, in die Himmel sich hinauszubauen. Gott fuhr dazwischen, weil die Zeit noch nicht da war. Dann kam ein zweites Babel in sich. Stichwort für das erste Babel ist Nimrod, der Hamite, war der Städtebau, der erste Städtebau der Menschheit überhaupt. Der zweite große Städtebau, wieder Babel, war Nebukadnezar. Der hatte einen Traum, schaute einen Baum, dessen Krone bis in die Himmel reicht. Das ist schon mehr als Baukunst in die Himmel, das ist schon etwas Organisches. Und das dritte Babel ist aufzureißen. Und da wird der Geist selbst, der sowohl den Nimrod als den Nebukadnezar inspiriert hat, das dritte Babel beherrschen. Da wird dann wirklich technisch in die Himmel hinausgebaut und systematisch auch in lebendigster Weise in die Himmel hinein, wie soll man denn sagen? Organisiert. Organisiert. Bis in die Himmel hinein. Und da geht das unheimliche Wort dann beim dritten Babel, der weiß, wie rasch das da ist. Ich sehe eben gerade, während dieser schönen Friedenszeiten, kann man eine Stadt Babel was über Nacht bauen. Halt. Programme dafür sind schon da. Beispiel, ein Programm für das neue Babel, so wie ich weiß, in den USA, heißt, die Stadt wird weder der Sonne noch des Mondes bedürfen. Denn da sind Lichtkörper so stark, dass sie die Nacht tagel, buchstäblich tagel erleuchten. Nach uns. Und so weiter. Also, bei dem ersten Babel fing es an, in den Himmel hinaus, zweites Babel, noch mehr, drittes Babel, vollendete Tatsache. Unheimliche Art. Und dann wird dann gelten, so was dann die Menschen nicht mehr erringen können, denn Gott verwehrt ihnen ja nichts auszuführen, was sie zu erringen in der Lage sind. Aber Gott hat ihrem Ersinnen eine Grenze gesetzt. Und wenn sie dann nicht mehr weiter wissen, sehe ich die Stunde gekommen, in der Mitte der Woche hier, wo der Satan auf die Erde geworfen wird, aus dem Himmel. Dann wird er das, was der Menschheit noch mangelt, an Raumkenntnis. Da beherrscht er die Himmel. Das tut er bis zum Thron Gottes. Was den Menschen noch mangelt, wird er ergänzen. Genau so, was Christus tun wird, wenn er kommt zu seinem Leib. Jeden Mangel ergänzen. Was noch mangelt. Nun,
hierher zurück. Wir beachten nun die kurz die sieben Siegel, weißes Pferd, anschließend Friedensjahr. Und so dieses sieben Friedensjahr, sage ich, sehe ich, wird mit dem übereinstimmen, was in den Tagen Josef der Fall war. Zuerst im gleichen Maßstab sieben feste Jahre, hier kurz nur dargestellt, dann ein Übergang und dann sieben magere Jahre. Wirklich ganz magere Jahre. Das wird dann Hunger und alles das, ist da, steckt ja da schon drin, mit den Sieben. Und Tod und all die Schrecknisse. Sieben feste und sieben magere Jahre. Und damals war es ja so, diese sieben fetten Jahre gingen den sieben mageren voraus, zu jener Stunde, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und hier, der große Josef ist Christus. Und hier, während diesem Geschehen, wird er sich seinen Brüdern aus Israel, den Stämmen Israel, als Messias zu erkennen geben. Also würde das im Großen auch tatsächlich übereinstimmen und dann würde wieder einmal gelten, das was war, ist das was sein wird. Und das was geschah, ist das was geschehen wird. Und dort haben wir auch, was haben wir dort alles?
Fortgang auf Kapitel 2.